Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal plaudere ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. In den letzten Videos haben wir uns ja über die unterschiedlichen Rollen, die du als Softwareentwickler einnehmen kannst, oder die unterschiedlichen Unternehmenstypen, in denen du als Softwareentwickler arbeiten kannst, unterhalten, was das für Auswirkungen auf deine Karriere hat und was für Flexibilität es dir an bestimmten Stellen ermöglicht. Und heute will ich mal ganz konkret mit dir in den Karrierefortschritt von Junior zu Senior Softwareentwickler gehen. Das war wirklich mal schauen, was unterscheidet das und wo sind die Veränderungen anhand der Skills und auch, sagen wir mal, der Arbeitsplatzbedingungen, die du dort hast. Das alles ist schon wieder Teil des großen Blogs, auf den ich dann irgendwann am Ende hinaus will, wo ich dann all diese Videos zusammenziehe, wo es quasi darum gehen soll, dir dabei zu helfen, wie du deine Karriere planen kannst als Softwareentwickler, weil wir ein relativ schmales Zeitfenster haben. Bevor es weitergeht, lass mir noch einen Daumen nach oben da oder zwei oder ein Abo oder einen Kommentar, damit ich auch weiter in der Zukunft motiviert bin, mich mit neuen Mikrofonen rumzuschlagen und diese Videos fünfmal aufzunehmen, weil ständig irgendwas mit dem neuen Mikro nicht stimmt. So, jetzt aber. Junior Developer. Der Junior Developer ist etwas, was du in den ersten 1 bis 3 Jahren haben wirst, diesen Titel. Je nachdem, von wo du kommst, hast du zum Beispiel eine Ausbildung hinter dir, bist du dann eher kürzer ein Junior Developer, weil du ja schon sehr viel Grundskills hast. Bist du jemand, der von der Uni kommt, dann dauert das ein bisschen länger, bis du dann quasi die Grundskills vom Junior Developer dir angeeignet hast, eben 1 bis 3 Jahre. In der Anfangszeit wirst du sicherlich 75% deiner Arbeitszeit mit Coding verbringen. Das heißt, du wirst dich einarbeiten, du wirst Fehler machen, du wirst Dinge x-fach neu programmieren, du wirst neue Themen links und rechts einsammeln, du wirst wirklich viel aktiv coden. Und am Anfang wirst du deswegen auch eher so sequenziell von oben nach unten durchprogrammieren und weniger 5 Schritte im Voraus machen. Du wirst sehr viel Try and Error machen, du wirst dann gucken, funktioniert das, funktioniert nicht, und dann so weiter und so fort. Und am Anfang auch eher mit einer Programmiersprache oder einem Programmierblock. Also Programmiersprache meine ich sowas, entweder Python oder Block ist dann quasi der JavaScript, HTML, CSS Stack, den du dann haben wirst. Du wirst am Anfang auch eher Verantwortlichkeiten für einen kleinen Teil von einer Applikation bekommen und nicht eine ganze Applikation vorgesetzt oder gar gesagt bekommen, hier, mach mal alles. Nein, wirklich nur so einen kleinen Teil und wirst dir vieles von dem, was du an Wissenslücken noch hast, quasi mit Stack Overflow und Google erarbeiten. Also ich würde sagen, 10 bis 20 Mal am Tag guckst du da rein. Das wird später ein bisschen weniger, weil es eigentlich besser ist, wenn man das in sich drin hat, anstatt dass man sein Gehirn dauerhaft auslagert. Am Anfang wirst du eben auch noch kaum Kenntnis haben vom Continuous Integration oder Continuous Deployment Prozess, der bei dir in der Firma bzw. im Unternehmen, in dem du arbeitest, eingesetzt wird. Du wirst dich in die Coding Guidelines einlesen müssen, du wirst dich in all die Dev Environments, die ja je nach Unternehmen andere Flavors haben, auch einarbeiten müssen. Das bedeutet aber auch, dass du am Anfang eben eine Menge Fehler machen wirst. Für mich sind Junior-Coder eigentlich so Desastermagneten. Sie zeigen genau die Schwachstellen der Softwareentwicklung auf. Und das ist auch, es ist total okay. Also wirklich, wirklich chill und das ist gut. Fehler gehören einfach am Anfang dazu und musst du dich auch nicht irgendwie grämen. Du wirst am Anfang auch ein bisschen drüber stolpern, dass du ganz viel eigentlich auf der Konsole, also mit Linux-Kommandos arbeiten musst. Das ist ungewohnt, wenn man natürlich immer nur mit so hübschen Interfaces am Handy, am Tablet oder am PC hat. Der Linux Command Line ist halt wirklich Befehle oldschool von Hand eingeben, damit was passiert. Entweder in deinen Maschinen, in deinen Containern, deinen virtuellen Maschinen oder den echten Servern. Da wirst du am Anfang wahrscheinlich eher so ein bisschen ängstlich mit rumhampeln. Du wirst auch sehr viel fragen am Anfang. Das ist auch gut. Das ist auch dein Job, zu fragen. Alles, was du nicht weißt, hinterfragst du. Und in Meetings, in den kleinen täglichen Meetings, Standard-Meetings, da wirst du eher zu den Zuhörenden und nicht so viel zu denjenigen gehören, die Input geben. Aufwandsschätzung, wenn du welche machen musst, dann kannst du sicher sein, die werden miserabel sein am Anfang, weil du wirklich so irgendwelche Luftnummern machen musst. Also in der Regel ist es für mich immer ein gutes Ding, wenn Junior Developer eine Aufwandsschätzung machst, mal Faktor 10 oder Faktor 20 ist das, was real am Ende rauskommt. Du wirst dich in deinen, wenn du dich bewirbst für Junior Entwickler, wirst du dich eben aktiv bewerben müssen, auch bei mehreren Firmen und bei einer, würde ich sagen, ein halbes Dutzend, vielleicht so ein ganzes Dutzend Firmen. Und am Anfang wirst du auch noch eher wenige Jobwechsel haben. Du hast dann häufig auch das Gefühl, es liegt an mir, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und je mehr du quasi da reinwächst in den Job, stellst du eben auch fest, dass es eben nicht immer nur an dir liegt, sondern auch an bestimmten Konstruktionen innerhalb der Firma, innerhalb deines Teams und so weiter und so fort. Also das ist quasi der Junior. Wenn du dann den Junior-Developer, Softwareentwickler quasi hinter dir gelassen wirst, hast, dann bist du quasi, dafür gibt es keinen richtigen Titel. Für mich ist das der Default-Developer. Also alles, was nicht Junior und nicht Senior ist, das in der Mitte. Das ist der größte Chunk deiner Karriere. Und da bist du dann ab dem vierten Jahr, wenn du im Frühjahr anfängst, vielleicht schon ab dem dritten Jahr, bis zum siebten oder achten Jahr deiner Karriere. Du wirst merken, dass du wesentlich weniger programmierst, knapp nur noch 50% deiner Zeit mit Coding verbringst. Du wirst dich in objektorientierte Programmierung einarbeiten, Solid Principles, in Design Patterns wirst du dich einfuchsen. Und dann merkst du, dass du im Endeffekt sehr viel mehr denkst, bevor du anfängst, überhaupt irgendwas zu programmieren, und du wirst auch nicht mehr von Anfang zum Ende durchprogrammieren, sondern du wirst wissen, das, was du am Ende brauchst, du baust dir dann quasi deine Module zusammen, bevor du es irgendwann zusammenführst zu einem Programm. Das ist halt das, was die Erfahrung dann mitbringt. Du hast dann auch sicherlich mehr als die eine Programmiersprache, mit der du angefangen hast. Im Schnitt solltest du jetzt hier so 2 bis 3 Sprachen haben. Das heißt, wenn du mit JavaScript, also Webstack angefangen hast, solltest du ein bisschen Python lernen. Wenn du Python angefangen hast, solltest du ein bisschen Webstack können, und im Idealfall ist das die Zeit, in der du jetzt eine richtig gute, langfristig nutzbare Sprache lernst, wie C, C++, C# oder Java. Das habe ich ja in einem separaten Video gemacht, wo ich über die Programmiersprachen gesprochen habe. Das ist wirklich wichtig. Du solltest irgendwann an deiner Karriere dir so eine Sprache nehmen, weil das ist die, mit der du dann auch eben langfristig dich irgendwo etablieren kannst und auch langfristig noch gutes Geld verdienen kannst. Du wirst als Default-Developer dann auch Verantwortung für eine Applikation bekommen, also eine Applikation, vielleicht auch schon 2. Und das bedeutet dann eben alles ringsrum, also in den ganzen Lebenszyklus. Du wirst weniger Stack Overflow in Google brauchen, weil du einfach gewisse Grunddinge drin hast. Du weißt, welche Collections man nehmen muss. Du weißt, wie man welche Datenquellen anzapfen muss, welche APIs wie gebraucht werden. All das wirst du dann eben nicht mehr nachschauen müssen, sondern das haust du dann raus, und du bist im Regelfall auch schon recht sattelfest, was Continuous Integration und Continuous Deployment gilt. Du schreibst gegebenenfalls schon die Coding Guidelines, die du dann Juniors weitergibst, und du kennst deine Development Umgebung im Prinzip im Schlaf. Also weißt, dass bestimmte Dinge total nervig ist, so wie, was weiß ich, wenn ich meine neue Java-Entwicklung aufsetzen muss, gibt es so ein paar Sachen, wo ich dann irgendwie so immer drüber stolper, aber das hat man im Kopf und man verbringt nicht mehr Tage damit, das Zeug aufzusetzen. Im Gegensatz zum Try-and-Error-Problem lösen, was der Junior-Entwickler macht, bist du eigentlich schon an dem Punkt, dass du so Salami-Taktik sehr gut perfektioniert hast dann, weil du kannst all die großen Probleme in kleinere zerlegen, du kannst die kleineren Probleme von allen Seiten angucken, sagen, jo, kriege ich nicht. Und wenn du irgendeinen kriege ich nicht hast, dann wirst du schon wissen, wen du fragen musst, der dir an dem Punkt weiterhelfen kann. Du machst auch immer noch Fehler. Ich würde sagen, das ist dann eher die sporadischen Desaster. Die sind nicht mehr ganz so schlimm. Es gibt nicht mehr so ganz so tagelange Ausfälle, wenn du irgendwas vermurkst, sondern nur noch so ein paar Stunden offline. Und du hast auch gelernt, damit umzugehen. Also du weißt, wenn es Bums macht, du merkst das, du spürst es im Magen, oh weia, das war jetzt nicht gut, auch wenn du nicht sofort die Auswirkungen siehst. Du weißt, wen du kontaktieren musst und wie du es dokumentieren musst, was du getan hast, dass dieser Effekt erreicht wurde. Denn gegebenenfalls ist das ja etwas, was andere Leute hätten vorher patchen müssen, dass du das so ausnutzen kannst. Du hast dann auch schon deinen Frieden mit der Command-Line gemacht. Du bist dann eigentlich relativ flüssig auf der Linux-Command-Line unterwegs, hast keinen Respekt mehr davor, sondern nutzt das als weiteres Tool und fragst sich dann, so wie ich häufiger, warum hat man überhaupt GUI-Interfaces, weil in so einer Command-Line geht es doch viel schneller und viel effizienter. In Team-Meetings fängst du dann an, immer mal was beizusteuern. Du bist dann eben auch bei den taktischen Meetings dabei, noch nicht bei den großen strategischen Dingen, aber taktischen für die Applikation, die du betreust. Und du fängst auch an, mehr zu erklären, also sei es den Juniors zu erklären, anderen Devs auf deiner Ebene zu erklären oder eben auch in anderen Teams. Deine Aufwandsschätzungen sind in dem Fall auch schon besser, viel besser, weil du ja jetzt wirklich viel gesehen hast, wie Dinge funktionieren, auch genügend gesehen hast, was andere Leute falsch gemacht haben. Und es ist dann nur noch Faktor 2, maximal Faktor 3, in dem du dich vertust mit deinen Aufwandsschätzungen. Neue Jobs, das ist halt das Spannende, ist an dem Punkt schon so, dass du gar nicht mehr so viel aktiv Bewerbung schreiben musst, sondern dass du über deine Zeit als Junior-Entwickler und dann als normaler Entwickler Leute kennenlernst, die dir neue Jobs vermitteln, die sagen, interessiert dich das nicht oder ich glaube, das wäre was für dich, da hast du ja irgendwie so dein Steckenpferd drin gefunden, willst du nicht mal bei uns reinkommen? Und wenn es jetzt nicht gerade ein kompletter Wechsel des Unternehmenstyps ist, also du arbeitest in einer kleinen Firma und willst zu Big Tech, dann laufen viele dieser Sachen wirklich beim Kaffee ab, dass man einfach sagt, ist man sich sympathisch, passt das und man holt dann die Personaler nur noch pro forma rein. Hier ist auch schon der Punkt, dass du ab und an eben auch mal mit einem Headhunter zu tun haben wirst. Der wird aber dann erst bei Senior viel wichtiger. In dieser Zeit als Entwickler, wo du zwischen Junior und Senior stehst, hast du eigentlich auch die meisten Jobwechsel, weil du findest so ein bisschen raus, was für dich passt, welche Unternehmen für dich passen, welche Umgebungen, also Arbeitsumgebungen für dich passen und auch, ob es an dir liegt oder an den anderen liegt, dass du dich eben an einem Job nicht wohlfühlst. Und dann als nächsten großen Schritt, wenn du dann 7, 8 Jahre als Entwickler gearbeitet hast, dann kommst du in die Rolle des Senior Developers, des Senior Software Entwicklers. Und das kann so von 8 bis 15 Jahren gehen. An dieser Rolle bist du dann viel, viel weniger mit Programmierung beschäftigt. Ich würde grob mal sagen, das ist wirklich Pi mal Daumen, weniger als 15% deiner Arbeitszeit verbringst du mit effektivem Code in den Computer bringen, weil das einfach gar nicht mehr der Skill ist, der erstinstantlich von dir gefragt ist, dadurch, dass du viel Erfahrung hast. Du hast ganz, ganz viele Dinge wirklich in dir schon drin, also eben OOP oder Solid Principles, Design Patterns und so ein Zeug, das ist einfach in dir drin, da denkst du gar nicht mehr aktiv drüber nach und du hoffst einfach nur, dass die anderen es auch so machen wie du. Wirst denen dann wahrscheinlich mehr hinterherrennen. Du wirst ein bisschen mehr so auch mit Architektur zu tun haben, denn du hast dann nicht mehr nur eine Applikation oder zwei, sondern im Regelfall so einen ganzen Zoo voll Applikationen. Und im Regelfall tragen sie dir dann als Senior auch das Zeug zu, wo sie denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, warum das hier überhaupt noch ist oder ob das überhaupt funktioniert. Mach du mal, guck du mal drüber. Liegt auch daran, dass dein Skillset eben so gewachsen ist, dass du viele Programmiersprachen kennst, also mit Skriptsprachen. Ich würde sagen, 5+ wirst du an dem Punkt schon haben. Du wirst auch wissen, dass man sich sehr leicht in neue Sprachen einarbeiten kann, weil bestimmte Muster sich in jeder Programmiersprache wiederholen und du dann vielfach einfach nur noch die Vokabeln lernen musst und kleinere Grammatikanpassungen. Du hast auch recht wenig noch mit den nitty-gritty Details, die man sich über Stack Overflow oder Google dann vielleicht raussucht, zu tun. Wenn du damit zu tun hast, dann sind das sehr, sehr spezifische Fragen, die du im Regelfall auch gut dokumentierst. Du hast dann gelernt, dass man eben nicht alles copy-pastet, was Juniors dann machen von Stack Overflow und Google, sondern dass, wenn man pastet, man den Link dazu noch in die Dokumentation einpflegt und begründet, warum man das so macht. Das hilft dem Nächsten, der daherkommt, dann ungemein. Du bist dann im Gegensatz zu all den früheren Rollen auch für die Implementierung oder vielleicht so das gesamte Aufsetzen vom Continuous Integration und Deployment Prozess zuständig. Du weißt eben auch, wo die einzelnen Development-Umgebungen stehen, die Test-Server, das Staging 1, Staging 2, wenn du verschiedene Produktionen hast, all das hast du dann für dich unter Kontrolle. Du wirst im Regelfall die Coding-Guidelines reviewen, die andere dann schon geschrieben haben. Du wirst auch gegebenenfalls Code-Review machen. Das kommt ein bisschen auf die Teams an. Also ich mache zum Beispiel kein Code-Review, weil ich mit Leuten arbeite, die genauso Senior sind wie ich, dann brauche ich den Code nicht reviewen. Aber wenn du viel mit vielen Juniors zu tun hast, dann musst du natürlich sehr viel Review durchführen. Auch vom Skillset her, während du als Junior eben so ein bisschen Turn-Error machst, dann Normalentwickler, dann eine Salami-Taktik machst, hast du als Senior einfach, du hast für alles eine Lösung. Und das kommt von ganz von alleine. Du hast dann einfach sehr pragmatische Einstellungen für Workarounds und du wirst auch im Endeffekt schon genügend Dinge haben schiefgelaufen sehen, dass du weißt, wir könnten es so und so und so machen, weil ich weiß, wenn wir an dem Rad noch ein bisschen mehr drehen, dann macht es ganz Bums und hinten gehen die Lichter aus. Das wirst du einfach wie drin haben. Du kannst dich sehr gut mit Sysadmins und auch mit anderen Personen in anderen Rollen sehr gut unterhalten, weil du sehr viel schon über den Tellerrand geschaut hast. Das hilft dir richtig gut. Du bist dann auch das, was ich in meinem allerersten Video mal gesagt habe, Erklärbär. Das ist das, was du vielfach sein wirst. Du wirst jeglichen Personen um dir herum Dinge erklären. sei es den anderen Entwicklern, sei es anderen Teams, sei es Vorgesetzten, sei es Management, sei es bei Veranstaltungen, bei denen du was erzählst. All das wirst du machen. Du wirst sehr, sehr viel wiedergeben. Und du bist dann eben angefangen von den kleinen Meetings über die taktischen Meetings bis hin zu den großen strategischen Meetings dabei. Und in dem Fall wünscht man sich auch, dass du redest, also den Mund aufmachst und was sagst. Möglichst nicht immer über alles Scheiße, sondern irgendwie so zu produktives Sachen dann zu sagen, ich glaube, wenn wir das so machen, dann könnte es zu diesem Problem gehen. Ich würde empfehlen, es so zu machen. Wollen wir das so machen? Dann kannst du dich mit den ganzen politischen Problemen damit rumschlagen, denn häufig scheitern Projekte ja nicht an Technik, sondern an Politik. All das wirst du dann mal im vollen Umfang bekommen. Aufwandschätzung machst du in dem Fall sehr, sehr korrekt. Es ist immer wieder erschreckend, wie viel Punktlandung man macht. Und es wird dann auch die Projektmanager bzw. Projektleiter relativ ins Schwitzen bringen, weil du Dinge siehst, die sie nicht sehen. Und dann am Ende rollen sie ihnen vor die Füße. Gerade bei Aufwandschätzung, wenn du sagst, das dauert jetzt eben doch mal 3-4 Monate und sie haben das Gefühl, nö, ist eine Sache von einer Woche. Nach 4 Wochen wissen sie dann, dass es keine clevere Idee war, zu sagen, es dauert nur eine Woche. Jobsmäßig wirst du Jobs zugetragen bekommen, ähnlich wie der Default-Developer oder der normale Softwareentwickler. Und du wirst auch eher noch mit Headhuntern zu tun haben. Also du wirst dann eher hingehen und sagen, ich hätte gern dieses und jenes und das. Und dann möchte ich gern, dass auf dem Zettel mindestens diese Lohnhöhe steht. Am liebsten hätte ich eine Stadt, die so und so groß ist, wo dann vielleicht man noch Möglichkeiten hat, dass der Partner oder die Partnerin auch einen Job bekommen, wo die Kinder gut untergebracht sind, wenn du Kinder hast. All das kommt dann dazu und du bist in einer sehr bequemen Situation. Du machst eher weniger Jobwechsel, aber dann sehr gezielt. Und du machst dir sehr viel Gedanken über das danach. Denn nach ungefähr 15 Jahren ist dann so der Punkt, wo man als Senior wirklich einen Plan B oder einen Weg haben muss, wo die Reise hingeht. Das ist aber wirklich ein ganz, ganz anderes Thema. Das machen wir nochmal separat, weil das trifft ja eigentlich nur die Opas hier unter uns. Alle anderen haben das Problem ja nicht. So, das war der Durchlauf. Junior Softwareentwickler, normaler Softwareentwickler, Senior Softwareentwickler mit allem, was da so ein bisschen dazugehört, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was dich erwartet und wie der normale Fortschritt, das normale im Videogames das Progression-System eigentlich ist für diesen Job. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut! Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und... Oh shit, die Lichter sind aus. Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal... Scheiße, wenn man seinen eigenen fucking Slogan vergisst. Oh, Mann. No!